Guten Morgen. Passt. Zwei Sachen von weg. Erstens, seid nicht traurig, wenn das nicht so funktioniert, wie ihr euch das geplant habt. Lobpreis findet im Herzen statt. Ihr unterstützt nur. Und es zeigt auch, dass wir nicht Gott sind. Wir sind nicht perfekt. Und das ist gut so. Zweitens, auch von meiner Seite noch Muttertag-Erwähnung. Von meiner Seite Glückwunsch zum Muttertag. Aber ich habe gestern auf Facebook einen guten Eintrag gelesen und den wollte ich euch einfach weitergeben. Muttertag beginnt am 1.1. und hört am 31.12. auf. Also da ist viel Wahres dran, denn eine Mutter wird sich Sorgen machen, solange sie noch einen Atemzug auf dieser Erde tut, macht sie sich Sorgen um ihr Kind. Und ich weiß, Kinder so in dem Alter zwischen 12 und 20 oder 22, die verstehen das gar nicht, wenn Mütter sich noch Sorgen machen. Und das Allerschlimmste ist, wenn sich der Vater auch noch Sorgen macht. Das ist etwas, was die nicht nachvollziehen können. Aber irgendwann kommen auch sie in das Alter, wo sie vielleicht sagen, Papa und Mama haben ja recht gehabt. Ich hoffe, dass ich das noch erlebe. Ja, ihr seht, ich stehe wieder hier, bin bei meinem Thema und ihr merkt jetzt, wie lange sich 7-Cent-Schreiben hinziehen können. Ja. Wir sind heute bei der Nummer 4. Bei 7, die Hälfte zu finden, ist schwierig, aber wir könnten sagen, wir sind genau in der Mitte jetzt. Die 7-Cent-Schreiben, heute ist das längste Thema und ich habe die kürzeste Zeit, weil ja dann Abendmahl und Fürbitte, aber ich denke, solange ich rede, kann das andere nicht passieren. Wir werden sehen. Ja, dieses Cent-Schreiben nach oder an Thyatira und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe, dies sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und Füße gleich glänzendem Erz. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und dein Ausharren und weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Aber ich habe gegen dich, dass du das Weib Isabel gewähren lässt, die sich eine Prophetin nennt und meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, damit sie Buße tue. Und sie will nicht Buße tun von ihrer Unzucht. Siehe, ich werfe sie auf das Bett und die, welche Ehebruch mit ihr treiben, in große Bedrängnis, wenn sie nicht Buße tun von ihren Werken. Und ihre Kinder werde ich mit dem Tod töten. Und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herz erforscht. Und ich werde euch einen jeden nach euren Werken geben. Euch aber sage ich, den übrigen in Thyatira, allen, die diese Lehre nicht haben, welche die Tiefen des Satans, wie sie es nennen, nicht erkannt haben, ich werfe keine andere Last auf euch. Doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht über die Nationen geben und er wird sie hüten mit eisernem Stab, wie Töpfergefäße zerschmettert werden, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ein langer Text und es bietet sich förmlich an, diesen erst einmal zu unterteilen. Thyatira. Also ich bin immer wieder über diesen Namen gestolpert. Ich bin froh, dass diese Gemeinde hier in Hemsbach ist. Dann kann ich den Leuten einfacher sagen, wo ich bin. Thyatira würde ich ständig stolpern. Wie oft kommt denn Thyatira vor in der Bibel, außer jetzt in dieser Offenbarung? Einmal. Ein einziges Mal. So, da ihr schon nicht präsent hattet, wie oft es vorkommt, ist wahrscheinlich die Frage überflüssig, wann kommt denn Thyatira vor? Ich muss da auch nachlesen. Und zwar die Purpurhinderin Lydia stammte aus Thyatira. Das ist die einzige Erwähnung, außer in der Offenbarung. Also sonst eigentlich irgendwie erscheint uns das unwichtig, wenn es nur einmal erwähnt wird. Aber es ist ein Bezug zu einer Gemeinde in einer Stadt, eine Allerweltsstadt. Das könnte auch Hemsbach heißen, Heppenheim, Weinheim. Oder gibt es vielleicht Ortschaften, die nicht so bekannt sind, weil sie an der Autobahn sind, die nur einmal im Leben vielleicht gehört werden, weil man da mal Urlaub gemacht hat. Also ansonsten eine recht unwichtige Stadt für uns. Wird jetzt natürlich aufgewertet dadurch, dass ein Sendschreiben direkt an die Gemeinde dieser Stadt geht. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, können wir auf die ersten Verse zurückgehen, ja, ist, Jesus wird hier noch einmal so vorgestellt wie am Anfang der Offenbarung, nämlich der Augen wie Flammen hat. Das ist ganz wichtig, denn hier wird gleich noch einmal für alle gesagt, hier geht es um den Sohn Gottes. Es geht um Jesus und nicht um irgendwas anderes. Es geht hier um Jesus, derjenige, der die Flammen oder Feuerflammen hat, Augen wie Feuerflammen. Was kann man sich darunter vorstellen? Ich und meine Frau, wir sind gerade auf einem Serientrip, Supernatural oder so, wie sie es nennt, und da kommen oft das Augen wie Feuerflammen vor, aber diejenigen, die diese erleiden, die haben meistens Pech, weil das Letzte ist, was sie gesehen haben. Diese Feuerflammen, denke ich, sind ein Bild dafür, dass nichts geheim bleiben kann. Wenn mich jemand mit diesen Feuerflammen anguckt, weiß er alles über mich. Ich kann nichts vor ihm verstecken. Zeiten der Schmuggler hat es immer gegeben, grundsätzlich. Und die gibt es auch heute noch. Piraten haben früher wertvolle Waren geschmuggelt, unter anderem Alkohol, wenn man das als wertvolle Ware bezeichnen darf. Heute, wenn man zum Flughafen geht, das ist ja schon erstaunlich, was sich Leute dort einfallen lassen, um Sachen durch die Kontrolle zu bringen. Das ist schon erstaunlich. Da werden Geldscheine in die Schuhsohle eingenäht, da werden kleine Päckchen mit Heroin verschluckt, auch auf das Risiko hin, dass ich dabei sterben könnte. Da werden Geldscheine geschmuggelt, es werden Tiere geschmuggelt. Also das Gröbste, was ich bis jetzt erlebt habe oder gelesen habe, dass man versucht hat, eine lebende Anaconda in der Handtasche zu transportieren. Ich weiß nicht, für wie intelligent die Leute am Zoll oder an der Kontrolle halten, aber vielleicht hätte man die Anaconda gleich als Handtasche verarbeiten sollen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall versuchen die Menschen immer wieder Kontrollen zu umgehen. Die Menschen, wir auch. Jetzt schaut uns dieser Jesus mit Feuerflammen an. Und alles, aber auch alles, was ich je getan habe, was ich je gedacht habe, wird vor ihm offenbar. Es gibt keinen Millimeter in meinem Körper, in meinem Geist, der Jesus nicht bekannt ist. Das ist schon erschreckend. Ne? Wie oft verwenden wir eine Notlüge? Wie oft machen wir aus Versehen was kaputt? Und sagen, ach, hat ja keiner gemerkt, hat mich ja keiner gesehen, merkt ja keiner, ich kann ja weggehen. Nö, ein Mensch hat das auch nicht gemerkt. Aber Gott hat es gesehen. Sind wir uns dessen immer bewusst? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass wir uns immer bewusst sind, dass Gott, dass Jesus jede Kleinigkeit, die wir tun oder nicht tun, mitbekommt. Und ich glaube, wenn wir im Bild gesprochen durch das Himmelstor gehen, ich hoffe, dass er kein Nacktscanner ist, so wie das heute so ist, aber wenn wir da durchlaufen, das wird ständig piep, 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 nochmal zurücktreten, nochmal durch, alles ablegen, piep, 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 piep. Ich glaube, wir würden nicht durchkommen durch dieses Tor. Wir würden nicht durchkommen. Und dann steht glücklicherweise jemand da und sagt, Security, mal ein Stück zur Seite, den kenne ich, der kann durch. Und es wird welche geben, die werden nicht durchkommen. Jesus kennt unsere Geheimnisse. Aber es ist auch gut so. Wenn ich mich entschieden habe, Jesus nachzufolgen, dann kommt das, was Dagi vorhin gesagt hat, ein halber Christ ist ein ganzer Blödsinn. Wenn wir uns entschlossen haben, ihm nachzufolgen, den, der uns erschaffen hat, dann gehört ihm unser Leben und alles, was ich in diesem Leben tue, dann sollte ich schon Rechenschaft ablegen und sollte mir bewusst sein, dass mein Schöpfer, dass ich dem so wichtig bin, dass den alles interessiert. Er möchte uns das nicht zum Nachteil gereichen. Wir sollen nur wissen, Leute, ich weiß, was in euch ist. Und wenn wir hier an die Predigt zurückdenken, wo wir Steine abgelegt haben danach, wo wir das Herz vollkommen reinmachen wollten, es ist ein super Vorsatz, aber wir sind Menschen. Und dort sind Ecken drin, an die denke ich vielleicht selber nicht mal mehr. Irgendwann blinken sie auf. Jesus weiß es. Ihr braucht keine Angst zu haben, dass er es weiß. Denn er ist die Liebe und die Gnade schlechthin. Wir müssen ihn kennen. Wir müssen ihn annehmen. Und dann wird er uns vergeben, was vielleicht der Nachbar nicht kann, weil ich dort 10 Kilo Kirschen geerntet habe von Ästen, die über dem Gartenzaun geragt haben. Jesus kennt uns. Er kennt uns ganz genau. So, dieser Sohn Gottes mit den Augen, der Augen hat wie Feuerflammen und Füße gleich Gläser glänzendem Erz. Der fängt erstmal an bei der Gemeinde mit einem wunderbaren Lob. Ja? Ich kenne deine Werke, deine Liebe, deinen Glauben, deinen Dienst und dein Ausharren. Wer wird da nicht gleich größer? Ja? Ein Lob von allerhöchster Stelle. Ich werde aufgewertet. Und dann wird noch eins draufgesetzt. Und ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Das heißt, ich habe mich noch verbessert. Oh, sind wir toll. Bin ich toll. Eigentlich müssten wir schon ein paar Zentimeter über den Stühlen schweben. Und das denkt der, der die Flammenaugen hat, denkt sich das auch. Und jetzt könnt ihr euch eins vorstellen. Ihr schwebt. Ihr seid gelobt. Ihr seid sowas von stolz auf euch. Ihr schwebt 10, 15, 20 Zentimeter über dem Stuhl. Und dann kommt aber, bumm, und ihr sitzt wieder. Denn ihr wisst genau, was jetzt kommt. Dieses Wörtchen aber alleine reicht aus, um uns wieder auf den Boden der Realitäten zurückzuholen. Es ist einfach so. Ein Wort reicht aus, um das andere erstmal zu vergessen. Wir werden, jeder für sich wird arbeiten im Kopf. Was kommt jetzt? Wo habe ich, in Anführungsstrichen, eine Leiche im Keller? Was weiß der? Wie kann er das wissen? Ich habe es doch so gut geheim gehalten. Jesus weiß es. Aber es ist ein perfektes Mitarbeitergespräch. Ein ganz perfektes Mitarbeitergespräch. Wenn wir das in die Welt umsetzen, ich muss wieder auf Fortbildung für Schulleitung und allen möglichen Kram, Mitarbeitergespräch, man soll immer erstmal loben. Ja? Wenn ich gleich anfange mit dem Aber, dann hört der andere nicht mehr zu. Wenn ich aber erstmal lobe, dann öffnet er sich ein bisschen, dann ist das wohlwollend und dann kriege ich eine Beziehung zu ihm. Dann haut das Aber vielleicht nicht ganz so rein. Der andere erkennt aber auch, es werden auch meine Vorzüge gesehen. Und diese Gemeinde scheint eine ganze Menge Vorzüge gehabt. Die Werke, die Liebe, der Glaube, der Dienst, das Ausharren in einer schweren Zeit und dass sie sich verbessert haben. Das ist ja schon mal was. Ja? Und mit diesem Lob im Rücken kann ich natürlich auch eine vermeintlich kleine Kritik wegstecken. Aber diese Kritik, die Jesus hier anbringt, ist gar nicht so klein. Aber ich habe gegen dich, dass du das Weib Isabel gewähren lässt, die sich Prophetin nennt, und meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Isabel, das ist ja für uns kein Name, der so unbekannt ist. Also er ist uns auf jeden Fall geläufiger als Thyatira. Also im 9. Jahrhundert ungefähr vor Christus, da hat Ahab diese Isabel geheiratet und es steht in 1. Könige 16, die Verse 29 bis 32. Im 38. Jahr Asas, dem König von Juda, wurde Ahab, der Sohn Omris, König über Israel und regierte Israel zu Samaria 22 Jahre und tat, was dem Herrn missfiel, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Es war noch das Geringste, dass er wandelte in der Sünde Jerubims, dem Sohn Nebats. Er nahm sogar Isabel, die Tochter Etbals, des Königs der Sidonier, zur Frau und ging hin und diente Baal und betete ihn an und richtete ihm einen Altar auf im Tempel Baals, den er ihm zu Samaria baute. Also hier geschieht etwas, das nicht unbedingt von Vorteil ist. Jetzt haben wir das Problem mit einer Prophetin, Prophet allgemein. Wie sollen wir jetzt wissen, ist das ein Prophet oder ist das kein Prophet? Denn im Normalfall ist es ja so, dass ein Prophet etwas vorhersagt oder eine Aussage trifft, die man erst im Nachhinein bestätigen kann. Ja? Immer erst weit hinterher und dann muss man erst mal gucken, passt das auch? Und dann werden diese prophetischen Aussagen oft auch so hingebogen, dass sie stimmen. Nostradamus, sage ich nur. Da wird ja dann alles Mögliche reininterpretiert, damit das auf bestimmte Sachen passt. Dass man dann 500 Jahre später sagen kann, oh, der Mann hat recht gehabt. Klar, da kann man sich auch was dafür kaufen. Propheten zu erkennen, nicht so einfach. Was haben aber alle Propheten gemein, die so in der Bibel auftauchen? Sie rufen immer grundsätzlich zur Umkehr und zur Buße auf. Grundsätzlich ist es immer dabei. Vor allen Dingen, wenn im Nachhinein irgendwelche Strafen kommen sollen. Diese Propheten rufen immer zur Umkehr auf. Sie versprechen nicht das Blaue vom Himmel. Ja, wenn du nur richtig glaubst, hat Gott gesagt, wird es gebratene Hähnchen geben. Gut, jetzt haben wir einen Veganer dabei, der sagt, was soll das? Propheten, die nur das Gute herunterloben und voraussagen, können wir mit größter Wahrscheinlichkeit in die Ecke drücken, kein Prophet. Deshalb müssen wir prophetische Aussagen gründlich prüfen. Und nicht nur einer, sondern in der Gemeinschaft. In der heutigen Zeit wird keiner, der irgendwie sich mit Religion beschäftigt, sagen, verzeiht mir den Ausdruck, Jesus war ein krummer Hund. Ja? Was der gemacht hat, war alles Mist, wird keiner sagen. Jeder, der in irgendeine Form in Religion gehen will, der Leute versucht zu fangen, wird immer sagen, ey, das war ein super Kerl, der Jesus. War echt ein super Kerl, was der gemacht hat. Der hat Kranke geheilt und der hat die Wahrheit gesagt. Der ist für seine Überzeugung sogar ans Kreuz gegangen. Toller Kerl. Oh, aber da gibt es ja noch den Buddha, der dann sagt, du musst auch noch was Gutes tun. Und da gibt es diese Religion. Und wenn wir von dem ein bisschen nehmen und von da ein bisschen nehmen und wir bauen uns unsere eigene Religion zusammen, dann wird ein Schuh draus. Dürfte schwierig werden. Also 90% Jesus und dann 10% noch was anderes, was in der Esoterik sehr oft mit rangezogen wird, das wird nichts. Da sind wir beim ohne, wenn und aber. Es wird nichts. Und Jesus weiß, dass das nichts wird. Und diese Isabel selber oder Anhänger der Isabel, ich habe nichts darüber gefunden, ob die Isabel wirklich in dieser Gemeinde war, aber wahrscheinlich waren es Anhänger, die hier, ich will es mal mit den heutigen Worten sagen, esoterische Gedanken verbreitet, das ist Jesus ein Graus. Ja? Macht weiter, was ihr tut, das ist nicht so schlimm, es wird euch nichts passieren, ihr müsst nur an Jesus glauben, alles andere ist nicht so wichtig. Ihr könnt rumhuren, ihr könnt euch betrinken, ihr könnt machen, was ihr wollt, Hauptsache ihr glaubt an Jesus, alles andere ist uninteressant. Das funktioniert nicht. Das eine ist mit dem anderen nicht zu verbinden. Ein krasses Beispiel habe ich in dieser Richtung gesehen, um nochmal auf diese Flammenaugen von vorhin zurückzukommen. Ich war mit einer vierten Klasse in Olfen zur Klassenfahrt. Und wir hatten dort ich hatte vorher angegeben, ja, ich habe zwei muslimische Kinder dabei. Wir brauchen statt der Schweinswürstchen auch Rindswürstchen. Alles kein Problem. Dann waren entsprechend Fleischwürstchen da und Rindwürstchen waren da und so weiter und so fort. Und beim Essen habe ich gesehen, wie ein türkisches Mädchen sich so eine Schweinswurst, so eine rote, geschnappt hat. Na okay. Die stand auf und verschwand. Ich hinterher. Gekommen bin ich bis zur Mädchentoilette, weil da durfte ich ja nicht rein. Mit dieser Wurst ist sie dort reingegangen. Ohne Wurst kam sie wieder raus. So, dann habe ich sie gefragt, was hast denn du mit der Schweinswurst gemacht? Und da hat sie gesagt, die habe ich gegessen. Ich sage, hä? Die darfst du doch gar nicht essen. Euer Glaube verbietet doch das. Das ist nicht so schlimm. An so einem dreckigen Ort wie eine Toilette guckt Allah nicht hin. Wow, klasse. Das ist wirklich Weltklasse. Ja? Dann nehmen sie dann überall ein WC-Zeichen mit hin und da sieht das Allah nicht. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist das eine andere Aussage als das, was wir gehört haben von dem Mann mit den Flammenaugen. Und ähnlich ist das bei diesen Propheten gewesen oder bei dieser Prophetin, die eine selbsternannte Prophetin. Jesus kriegt das nicht mit, ihr könnt das ruhig machen. Der kriegt das nicht mit. Ja, wenn ich euch das sage, funktioniert das. Und hier sagt Jesus ganz klar, ich habe dieser Frau Zeit gegeben, Buße zu tun. Das heißt also, ich habe mich schon mit ihr auseinandergesetzt. Ich habe ihr die Möglichkeit gegeben, sich zu ändern. Ich bestrafe nicht gleich. Ist gut für uns zu wissen, ne? Es ist gut für uns zu wissen. Er sagt, ich hau nicht gleich dazwischen. Ich habe ihr die Möglichkeit gegeben, Buße zu tun. Und hier kommt eine freie Willensentscheidung, die Jesus sagt. Aber sie will nicht Buße tun. Also Isabel und ihre Anhänger, sie wollen nicht Buße tun. Sie sträuben sich aus eigenem Willen gegen die Buße. Es ist eine absolute Willensentscheidung. Man kann nicht sagen, der hat ja Schuld, der hat mich nicht geändert. Ja, wenn ich den Weg nach unten antreten muss. Ich muss das wollen. Euer freier Wille ist, tut ihr Buße oder tut ihr keine Buße? Und wenn ihr Buße tut, dann gereicht euch das zum Wohle. Denkt an Ninive und Jona. Ja? Erst Auftrag, weglaufen und so weiter und so fort. Und als dann er doch die Strafe Gottes angekündigt hat und die Leute Buße getan haben und Gott nun doch nicht die Strafe vollzogen hat, dann wird der noch stinkesauer. Also wenn wir Buße tun, dann entfernen wir uns vom Gericht. Jesus wird nicht auf uns einschlagen, bildlich gesehen, wenn wir umkehren. Und bildlich gesehen passt das wunderbar. Hier hängt der Amboss. Hier kriege ich gesagt, tu Buße, kehr um. Wenn du so weitermachst, wird es ein Problem geben. Jetzt kann ich sagen, ich gehe zurück, wunderbar. Ich kann aber auch sagen, ich kehre nicht um, ich mache weiter. Bom, platt. Amboss fällt auf uns nieder. Platt und bildlich gesprochen. Aber Jesus sagt uns klipp und klar, kehre um. Tu es, kehre um. Und dann werde ich dir das nicht anrechnen. Aber hier sagt er auch klipp und klar, wenn du nicht umkehrst, werde ich das rigoros bestrafen. In große Bedrängnis werde ich sie führen. Wenn ihr nicht Buße tut, werde ich eure Werke bestrafen. Bitte weiter. Und nicht nur sie selber, sondern ihre Kinder, also Anhänger, werde ich mit dem Tod töten. Also es ist ein relativ hartes Urteil, was Jesus spricht. Und dieses Urteil bezieht sich auf unser gesamtes Leben. Tue ich Buße, nehme ich ihn als meinen Herrn an, kann ich dem entgehen, bekomme ich ewiges Leben. Mache ich das nicht, bin ich stur, weil ich kann es ja besser, weil ich der Größte bin. Dann muss ich mit den Konsequenzen leben. Ich kann sie auch nicht mehr auf jemand anderes abwälzen. Ich alleine entscheide in diesem Moment, kehre ich um, ändere ich mein Leben oder gehe ich meinen Weg weiter und muss die Konsequenz tragen. Das ist das Schöne daran. Ich kann es auf keinen anderen abwälzen. Ich kann nicht sagen, du bist schuld dran. Das, was den Menschen ja eigen ist. Wenn etwas nicht funktioniert, ich erlebe das in der Schule, etwas funktioniert nicht. Ich muss ein Kind kritisieren. Bleiben wir mal so ganz allgemein. Das Erste, was kommt, aber der hat. Das ist das Allererste. Und ich kann euch sagen, das ist nicht nur bei Kindern so. Das ist also auch bei Erwachsenen so. Ja? Aber der hat, funktioniert nicht. Hier kommt dann als Antwort, du hast es so gewollt. Es war deine eigene Entscheidung. Hier steht ganz eindeutig, dass es eine gravierende Konsequenz haben wird. Aber er sagt auch noch mal ganz deutlich, die nicht diesen falschen Propheten folgen, die nicht sich davon anstecken lassen oder die umkehren, denen wird er nichts mehr vorwerfen. Toll. Ich habe den Fehler gemacht, auf die zu hören und habe dann gesagt, stopp, das haut nicht hin. Ich gehe und tue Buße. Es wird mir nicht mehr vorgeworfen. Was für eine Großzügigkeit. Das können wir Menschen nicht. Da haben wir ein Gedächtnis wie 10 Elefanten. Ja? Wir wissen genau, wann der Nachbar noch vor 15 Jahren mir irgendwie eine Zaunslatte zertreten hat. Und wenn er sich 10-mal entschuldigt hat und hat eine neue dran gemacht, ein ganzes Zaunsfeld, ich weiß das trotzdem noch. Und wenn irgendwas passiert, werfe ich dem das auch wieder vor. Jesus vergisst es. Er legt es weg. Es ist vorbei. Ich werfe ihm nichts mehr vor. Ich werfe ihm keine andere Last auf euch. Ihr bekommt die Strafe nicht. Gut zu wissen. Und dann ist es vielleicht auch gut zu wissen, dass er alles kennt. Dass ich also nichts mitnehme, was nicht vor Jesus unbekannt ist. Und jetzt kommt eine Aufforderung an alle, die durch diese schwierige Zeit gehen. Und diese schwierige Zeit war damals in Thyatira und die ist heute genauso. Heute heißt die Isabel nicht mehr Isabel. Heute sind es Esoteriker. Heute ist es Geld. Jesus sagte, du kannst nicht Gott und dem Mammon gleichzeitig dienen. Diener zweier Herren funktioniert nicht. Haltet fest, was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. Also bildlich gesprochen. Was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. Ich halte fest am Wort. Ich halte fest an Jesus. Ich halte fest an der Gemeinde. Ich will in der Gemeinde arbeiten, aber ich will auch darauf aufpassen, dass in meiner Gemeinde eben Isabel keine Anhängerschaft findet. Und ich schaffe das nicht alleine. Und wenn mir etwas nicht koscher vorkommt, dann muss ich das Gespräch suchen. Dann müssen wir miteinander reden. Da heißt es nicht, viele Köche verderben den Brei. Nein, wir sind eine Gemeinde. Wir sollen in Jesu Namen miteinander umgehen. Und wir sind nicht davor gefeit. Keiner ist davor gefeit, Fehler zu machen. Wir müssen uns aber nicht wegen jedem Fehler die Köpfe einschlagen. Brauchen wir nicht. Wir reden miteinander, wir gehen um miteinander in Liebe. Ich weiß, es ist schwierig. Manchmal habe ich bei dem Wort Liebe die Faust in der Hosentasche und bin froh, dass es der Gegenüber nicht sieht. Jesus sieht es. Also wir müssen bei uns anfangen, machen unser Herz rein, immer wieder neu. Immer wieder neu. Ein Herz, das frei ist. Jesus möchte, dass wir ein freies Herz haben. Guck nicht schon wieder auf die Uhr. Ich habe gesagt, ihr könnt erst weitermachen, wenn ich fertig bin. Also, wir werden irgendwann, wird es dazu kommen, wir haben es vorhin gesungen, jedes Knie wird sich beugen. Und jedes Knie wird an, jeder Mensch wird anbeten. Ohne Wenn und Aber. Es wird eine Zeit kommen, dann ist die Zeit der falschen Propheten vorbei. Es wird eine Zeit kommen, da werden wir gelobt und es gibt kein Aber. Dann dürfen wir die 15 Zentimeter über unserem Stuhl schweben, auch ohne Engelsflügel. Es wird diese Zeit kommen. Und in dieser Zeit oder bis diese Zeit gekommen ist, müssen wir arbeiten. Ist nun mal so. Wir müssen arbeiten, wir müssen am Wort bleiben und wir dürfen uns an Jesus erinnern, an seine Worte. Und wir dürfen uns erinnern daran, was er für uns getan hat. Und wir dürfen es aus eigenem Willen und freien Stücken annehmen, was er für uns getan hat. Und lernen dabei, damit umzugehen. Und aus diesen freien und eigenen Stücken dürfen wir das Abendmahl nehmen und dürfen uns daran erinnern, was Jesus für uns getan hat. Und wir dürfen wissen, er spricht uns Gnade und Liebe zu, auf ewig. Egal, was für kleine Misthunde wir sind, kehren wir um, wird es uns Jesus nicht anrechnen. Reinigen wir unser Herz, denken wir an Jesus und versuchen immer, das festzuhalten, was er uns gegeben hat. Und dann sind wir auf der sicheren Seite, ohne Wenn und Aber. Amen.